Naja, ich glaube schon, dass Schule sozusagen als einen wichtigen Punkt in der Digitalisierung einfach vorangehen muss.
Herzlich willkommen beim Edofunk und einer Jubiläumsausgabe mit Sebastian Funk aus Essen.
Ja, und Anna Weghuber aus Linz. Linz ist der kleine Ort in Österreich mit dem großen Herzen.
Und, oh, das stimmt. Mehr Liebe braucht die Welt.
Mehr Liebe braucht die Welt, ganz genau. Und ich frage mich gerade übrigens, was für ein Jubiläum. Also das ist jetzt Folge 69. Ist das das Jubiläum? Finde ich ein bisschen seltsam. Oder ist es die erste Folge nach unserem ersten Geburtstag? Also nach unserem ersten Jahr Edofunk? Oder
Ich hab ja wirklich gut recherchiert, was das und ich war dann einmal im WWW unterwegs und habe mir gedacht... im Internet und es werden tatsächlich nur voll viele Bücher geschrieben und alles dreht sich jetzt um Corona, Schule in Corona, das Schuljahr nach Corona, wie auch immer. Vielleicht kommen wir dann nachher noch drauf.
Vielleicht.
Aber ich habe mir gedacht, unser Gast heute, ihr habt das Jubiläum.
Ja, wenn du es so siehst, ja. Also den Gast, den wir heute haben, kenne ich jetzt seit 10 Jahren.
Siehst du? Das ist die Jubiläumsfolge.
Hat er einen Bericht über mich gemacht, einen Radiobericht.
Hammer, ja, wirklich. Und dann machen wir heute mit ihm einen Podcast. Ah, cool.
Genau, und
Hammer.
So diese 10-jährige Bekanntschaft ist quasi so geblieben. Und um was es heute geht, unser Podcast, hört sich ungefähr so an.
Es ist, warte mal, das ist, versuchst du zu scratchen? Nee, Spaß.
Ich wollte auf die besondere Oberfläche des Buchs eingehen. Es ist ein Buch tatsächlich.
Genau, es ist ein Buch.
Und zwar... ich bin mal wieder unter die Schriftsteller gegangen. Ich habe ein Buch geschrieben, aber weil ich ja so faul bin, halt kein ganzes, sondern eigentlich nur ein Kapitel.
du faule Nudel.
Unser Gast hat nämlich gesagt, er wollte sich mal das Schuljahr oder generell gucken, Schule, wie sieht Schule nach Corona aus oder was hat das gemacht?
Und was muss ich ändern?
Genau, und ich war einer von den Glücklichen, die angeschrieben wurden, ob ich nicht Lust hätte, dazu ein paar Zeilen zu schreiben. Und das Buch ist jetzt rausgekommen, das heißt, das Schuljahr nach Corona, was sich nun ändern muss, erschien im Hepp Verlag. Und mit dem einen der Herausgeber, nämlich mit dem Armin Himmelrath, werden wir uns gleich unterhalten. Ja.
Ich bin voll gespannt. Vielleicht hat er da eine Anekdote über dich.
Also ich weiß, er ist jetzt gerade noch im Auto, wir warten gerade eben noch. Also liebe Leute, das heißt, es gibt diesmal tatsächlich eine Buchbesprechung. Ich glaube, das hatten wir so noch gar nicht im Edofunk.
Hey, wir wären der Buchclub.
Wir wären der Buchclub, ganz genau. Aber wir dachten uns, guck mal, jetzt sind ja die Herbstferien sind ja uns, in NRW sind sie schon jetzt am Laufen. Bei euch in Österreich gehen sie auch bald los, in anderen Bundesländern ebenso. Und was kann man Besseres machen, hierfür als ein schönes Buch zu lesen? Und deswegen,
genau, eingekuschelt in der Decke mit einer guten Tasse Tee, Kaffee,
genau, und das Buch ist schmökern. Auch deswegen so gut, weil nur ein Kapitel von mir ist. Also die anderen sind wirklich von echt tollen Autoren.
Möchtest du, du könntest dann nachher vielleicht noch kurz über dein Kapitel erzählen.
Das kann ich machen, ja. Aber jetzt gucken wir mal eben,
ob... Weil jetzt nicht spoilern, schauen wir mal, wo schon da ist.
Gerade erreichen. Armin, bist du da?
Ja, ich bin da. Hallo zusammen.
Ja,
herzlich willkommen beim Edofunk.
Und die erste Frage, sag mal, wo bist du denn gerade? Ich höre es schon, du bist irgendwo unterwegs.
Ja, ich sitze noch im Auto, weil wie immer, wenn man Auto fährt, sich die Fahrtstrecke dann doch länger gestaltet als im Idealfall.
Das ist unseren Podcast-Hörerinnen und Hörern tatsächlich schon bekannt. Manchmal ist dann ein Stau, es dauert länger, es wird interessant.
Ich bin jetzt nur Luftlinie 400 Meter von dem Parkplatz, von dem ich aus mit euch sprechen wollte. Aber gut, wir nehmen das jetzt so hin.
Genau.
Und gleich bin ich dann irgendwann da, wenn es hier wieder rollt.
Genau, vielleicht so eine halbe Stunde so bist du da, je nachdem, wie der Stau sich
dann
so entwickelt.
Guck
ja, wir haben eben schon darüber gesprochen. Du bist kein unbeschriebenes Blatt, Armin. Aber wie würdest du dich selbst beschreiben? Was ist so dein Beruf?
Also hauptberuflich bin ich Bildungs- und Wissenschaftsjournalist und beschäftige mich vor allem mit den Strukturen dieses Systems von Bildung und Wissenschaft. In letzter Zeit oder in den letzten Jahren tendiert das so ein bisschen mehr zum Bildungssystem hin und etwas weniger oder Bildungs- und Ausbildungssystem und etwas weniger zum System der Wissenschaft hin. Aber sozusagen in der Mischung passt es dann ganz gut, Bildungs- und Wissenschaftsjournalist mit Schulschwerpunkt, würde ich jetzt mal behaupten.
Wow. Super. Und warst du dann tatsächlich auch selber mal Lehrer?
ich habe diesen Weg mal angefangen zu beschreiten und je nachdem, aus welcher Perspektive man das sieht, rechtzeitig noch die Kurve gekriegt. Also ich habe zumindest ein erstes Staatsexamen für Deutsch und Sozialwissenschaften und könnte auch wahrscheinlich jetzt relativ schnell, selbst mit diesen seltsamen Fächern, doch irgendwo als Quereinsteiger rein. Aber nee, irgendwie habe ich mich dann irgendwann darauf verlegt, das System eher zu beobachten. Also von innen heraus zu bewegen. Obwohl meine Mutter mir immer noch mit großer Regelmäßigkeit einmal im Jahr einen Zeitungsausriss irgendwie mitbringt oder auf den Tisch legt und sagt, hier, die suchen wieder Quereinsteiger. Wenn es mal nicht so gut läuft im Journalismus, kannst du es dir ja nochmal übergeben.
Oh, aber bei dir läuft es ja ziemlich gut.
Doch, es läuft schon ganz gut. Ich denke da nicht wirklich drüber nach.
Okay, wir verlieren einen guten Lehrer wahrscheinlich.
Ja, aber vielleicht kann ich ja ein bisschen dazu beitragen, auch in der Beobachtung Schulen zu entwickeln. Ja.
Ich wollte gerade sagen, es ist vielleicht manchmal sogar viel wichtiger, zu beobachten und darüber dann zu schreiben und zu informieren, was so alles in der Bildungslandschaft los ist. Ja, und wir haben zusammen ein Buch geschrieben.
Ja.
Genau. Also nochmal genau von vorne. Also auf dem Buch steht drauf, das Schuljahr nach Corona, was sich nun ändern muss. Es ist im HEP Verlag erschienen. Und es steht drauf, die Autoren sind Julia Eckbers und Armin Himmelrath.
Also du hast gar nicht mitgeschrieben, Sebastian, lügst doch nur.
Herausgeber, genau, es ist die Herausgeber. Aber es ist ein großartiges Buch und zwar ist es halt eben mit Texten voll, jetzt nicht nur von mir, sondern ich habe halt nur einen ganz kleinen Text geschrieben, aber mit vielen tollen Menschen mit dabei. Das sind Bildungswissenschaftler, das sind, ich glaube, auch noch andere Lehrer. Und vielleicht kannst du es nochmal sagen, Armin, was sind das für Menschen, die dieses Buch geschrieben haben?
Ja, im Grunde sind das, oder war unsere Idee, als wir an diesem Konzept herumgedacht haben und überlegt haben, können wir da nicht ein paar Leute finden, die das mit uns machen, war die Idee, ob wir ein Buch hinbekommen, in dem sich im Grunde alle Perspektiven abbilden, die mit Schule zu tun haben. Und das sind natürlich Lehrkräfte und Schulleitungen. Das sind aber natürlich auch Menschen, die zum Beispiel als Eltern betroffen sind. Das sind Leute wie Andreas Schleicher, die natürlich in der Forschung sich mit Schule und Schulsystemen beschäftigen. Das ist ja Mr. Pisa von der OECD. Es ist eine Kinderpsychologin dabei, die sagt, wie hat sich eigentlich diese Corona-Krise auf das Gemüt der Schülerinnen und Schüler ausgewirkt. Ja. Also wirklich eine bunte Mischung von Menschen, denen Schule am Herzen liegt. Ich glaube, das ist das verbindende Element dabei.
Das war so meine Frage, weil du gesagt hast, am Herzen liegt. Wie schaut es da aus mit jemandem aus der Politik?
Die haben wir extra draußen vorgelassen, weil wir gesagt haben, da ist vielleicht der Wechsel zu schnell. Kann sein, dass die dann schon weg sind, wenn es rauskommt. Naja, ganz so schlimm ist es ja nicht. Aber wir wollten tatsächlich eher aus dem nicht-politischen Raum heraus argumentieren, da aber möglichst umfangreich. Und die Idee war so ein bisschen so ein Lesebuch zusammenzustellen, das die Möglichkeit bietet, wirklich auch von ganz, ganz unterschiedlichen Perspektiven sich diesem Thema zu nähern. Also das ist ja jetzt kein durchgängiges Konzept, was wir dort entworfen haben oder was die Autorinnen und Autoren entwerfen. Das ist kein Rezeptbuch in dem Sinne, sondern eher sowas wie ein Buch zum Schmökern und dass man vielleicht dann bei den, ich weiß nicht, wie viel sind, 15 oder 17 Einzelkapiteln, dass man dann sagt vielleicht, okay, da sind 5 dabei, die bringen mich aber jetzt wirklich weiter, weil mir das Ideen gibt und die anderen, die gucke ich mir später mal an und das ist auch völlig okay, das Buch so zu lesen.
Passt ja perfekt zu den Herbstferien, die jetzt dann auch in Österreich bald starten.
Eben,
ja,
es ist auch farblich sehr herbstlich gehalten, also es ist in so einem schönen, ja, braun-grau würde ich die Farbe beschreiben.
Genau.
Aber man soll ja ein Buch nicht so aus einem Umschlag bewerten.
Doch, unbedingt. In diesem Fall ist das sogar total wichtig, weil die Haptik hat auch was. Das ist nämlich ein ganz besonderes Papier.
Ja, ich fühle das gerade mal. Ich kann das versuchen, jetzt einmal so.
Lass mal hören.
Ja, das fühlt sich gut an. Es ist einfach. Das ist einfach ein schönes
Buch. Ja, und weißt du, was der Verlag gesagt hat, warum sie dieses Papier gewählt haben?
Nee.
Weil es die Textur hat von diesen Einweg-Mund-Nasen-Schutzmasken.
Nein.
Also wie diese Papiermasken, die man aus dem OP kennt.
Nicht wirklich.
So eine ganz leichte Struktur, leicht riffelig. Und so fühlt es sich tatsächlich an, wenn man die Augen zumacht. Dann könnte man fast denken, man kann sich das Ding vor den Mund halten.
Ich finde ja auch den Titel voll interessant, weil es startet ja eine neue Zeitrechnung, das Schuljahr nach Corona. Und ich bin natürlich schon wieder top vorbereitet. Ich denke mir so, ist es nach Corona oder ist es in Corona? Oder Ich meine, natürlich nimmt man so den Lockdown als Corona und als quasi Punkt Null, sage ich mal so. Aber ist es tatsächlich nach Corona?
Also ich glaube, du hast recht und das ist, glaube ich, auch der entscheidende Punkt, wenn du sagst, das startet eine neue Zeitrechnung. Also Schule wird nie mehr so sein wie vorher. Das ist tatsächlich unsere Grundüberzeugung. Die wird nie mehr so sein wie aus deutscher Sicht vor dem 15. März oder vor dem 14. März oder wann auch immer da diese Verkündung kam, dass die Schulen eben zumachen. Damit hat sich wirklich etwas verändert. Und ob es jetzt nur das Schuljahr nach Corona ist oder nach Ausbruch von Corona oder nach Ausbruch der Pandemie oder ob man es vielleicht auch nennen müsste Schuljahre nach Corona oder sowas. Ja, da geht es dann letztlich auch um einen griffigen Titel und da sagt dann der Verlag so und so machen wir das. Wir haben aber da tatsächlich lange drüber nachgedacht. Mir hätte ein bisschen besser gefallen noch Schule nach Corona, weil es eben doch mehr ist als nur ein Schuljahr. Ja. Gerade langfristig ja sich auch Dinge verändern sollen und müssten aus unserer Perspektive.
Aber du sagst gerade, dass sich Schule verändern wird oder dass Schule anders ist. Kann es nicht vielleicht auch sogar sein, dass wir so eine Art, so eine Art Scherenbewegung erleben jetzt, dass es Schulen gibt, die das Ganze jetzt nutzen, um da jetzt aufzubrechen, vielleicht Richtung digitale Bildung und andere Schulen, entweder weil sie es nicht können oder nicht wollen, dann doch wieder zurückfallen in das alte System?
Also die Bewegungen gibt es bestimmt, diese Scherenbewegungen, das denke ich auch. Hat natürlich auch damit zu tun, dass jede Veränderung immer dazu führt, dass es Leute gibt, die versuchen, Dinge zurückzudrehen. So, und das sieht man jetzt natürlich in Schule auch, ist auch nicht verwunderlich. Und ich glaube, dass das vielen Menschen auch eine gewisse Sicherheit suggeriert, dass sie denken, ich will wieder zu einer Normalität zurück, wie ich sie vor März 2020 kannte. Aber de facto, glaube ich, wird es diese Normalität einfach nicht mehr geben. Also selbst wenn die ganze Schule sagen würde, wir versuchen das, das ist einfach nicht mehr gegeben. Wir sehen das ja jetzt schon, dass jeder Präsenzunterricht quasi immer unter dem Damoklesschwert der sofortigen Beendigung stattfindet. Also da kann irgendwas passieren, da ist jemand infiziert, Gesundheitsamt kommt und macht zu und dann haben wir die Situation, dass ab morgen früh nicht mehr Präsenzunterricht stattfindet, sondern wieder in kleineren Gruppen oder ganz digital Unterricht. Also diese Zeiten sind vorbei, in denen man einfach in die Schule geht und das eine bombenfeste Wahrheit war, die nur durch Kriege ausgehebelt wurde, dass Schule nicht stattfindet. Das ist vorbei. Und von daher ist natürlich klar, dass wir in Bewegung oder dass wir uns diese Bewegung angucken müssen. Und unsere Idee war bei diesem Buch jetzt, wir gucken nicht, was alles schief läuft. Davon lebe ich ja als Journalist sonst auch sehr oft, dass ich auf Dinge schaue, die nicht funktionieren. Sondern dass wir in diesem Fall gesagt haben, Julia und ich, dass wir gesagt haben, wir gucken uns Sachen an und wir fragen Menschen, so wie dich, Sebastian, die Dinge an ihren Schulen schon verändert haben und die auch Lust haben, Neues auszuprobieren. Und wir schauen uns einfach mal Punkte an, die funktionieren oder die funktionieren könnten oder die wichtig sind und versuchen so ein tatsächlich positives Spektrum oder Kaleidoskop von Maßnahmen mal vorzustellen.
De facto ist es ja so, wir müssen mit dieser neuen Situation leben und man hört es ja von verschiedenen Seiten, dass uns gewisse Maßnahmen, zum Beispiel die Maske und so, länger erhalten bleiben. Zumindest nimmt man das halt so an, wir wissen es ja nicht. Aber man muss ja auch die Chance ergreifen, so wie du sagst, ihr sucht verschiedene Projekte, die gut laufen. Und ich muss schon gestehen, mir geht es auch ab dieser Kontakt mit den Kindern, weil man ist natürlich jetzt in der Klasse und man schaut, dass man die Abstandsregeln einhält, dass das alles ein bisschen, also so richtig ordnungskonform ist. Und mir geht einfach diese aktive Interaktion ein bisschen ab. Also wir wissen es eh, digitaler Aspekt finde ich jetzt zum Beispiel voll super, was ihr da alles tut. Das ist ein bisschen so eine Renaissance in der digitalen Schule oder wie auch immer. Aber das ist das, was mir am meisten abgeht. Schreibt da wer drüber in dem Buch?
Wir haben das tatsächlich aus Perspektive der Kinder drin. Also das ist zum Beispiel das, was die Kollegin Stemmer aufgeschrieben hat, eine Kinder- und Jugendpsychologin, die einfach geguckt hat, wo verändert sich Erfahrung von Kindern auch durch diese Lockdown-Phase und durch diese Schulschließung und wie muss Schule eigentlich darauf reagieren? Und interessanterweise ist eigentlich ihr Text, und so würde ich das tatsächlich auch unterschreiben, schon ein starkes Plädoyer dafür, dass man sich nochmal viel, viel mehr als bisher vielleicht bewusst wird, dass Schule eben auch Sozialraumfunktion hat. Eine ganz, ganz wichtige. Genau dieses gemeinsam
an Dingen arbeiten, Kollaboration zu üben. Das kann man abbilden, auch im digitalen Raum. Es gibt neue Formen, die wir ausprobieren. Aber natürlich ist es auch total wichtig, das im Blick zu haben. Und auch das ist ja eine Veränderung von Schule. Also in meiner Wahrnehmung haben wir Schule eben in den vergangenen Jahren viel zu oft gelesen und verstanden als Institution zur Wissens- oder Kompetenzvermittlung und viel zu wenig auch als Sozialraum. Und wie wichtig und wertvoll dieser Raum ist, der Begegnung, ich glaube, das ist eben auch durch die Krise nochmal deutlich geworden. Umso wichtiger, dass wir das eben jetzt auch sehen und eben auch ja benennen können. Und selbst wenn wir es nicht auf Knopfdruck wiederherstellen können, weil es eben Probleme gibt. Trotzdem ist es wichtig, das zu wissen. Und mir, wenn ich so eine Schulklasse sehe in der Grundschule, die sich irgendwie mit 1,50 Meter wahnsinnig diszipliniert aufstellen, 1,50 Meter Abstand, mir tut das Herz weh. So ist ja keine Schule. Also das möchte ich natürlich auch nicht, dass das so bleibt oder dass man das digital nur nachbildet oder sowas, gar nicht. Ne? Aber trotzdem, ja, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt.
Sag mal, Armin, du und Julia, ihr habt ja das große Glück sozusagen, das, was vielen Lehrern nicht vergönnt ist, nämlich, dass ihr mal über den Tellerrand gucken könnt. Oft ist es ja so, dass wir Lehrer so ein bisschen in unserer Schule gefangen sind und gar nicht wissen richtig, was sonst wo gut abgeht oder was funktioniert. Würdet ihr sagen, gibt es so etwas, vielleicht so eine Art ein roter Faden, der sich überall durchgezogen hat, was funktioniert hat in dieser Krise?
Ich glaube, was funktioniert ist tatsächlich, wenn Menschen eine grundpositive Einstellung zu diesem Setting haben, wie auch immer das dann im Einzelnen aussieht, zu diesem Setting von Schule und Setting von Lernen. Und die einfach Lust haben, dieses Setting unter den Bedingungen, wie widrig sie auch gerade sind, zu gestalten. Das, glaube ich, zieht sich durch. Das sind also die Leute, die wir in dem Buch versammeln konnten, das sind alles Gestalterinnen und Gestalter. Die haben einen Plan, wo sie hinwollen, die haben eine Idee davon, was guten Unterricht ausmacht oder gutes Lernen. Es geht ja gar nicht so sehr um Unterricht, sondern vielmehr ja eigentlich um so ein Mindset und eine Wertschätzung für Lernprozesse und für individuelle Zugänge zu Wissen und Lernen und Kompetenz und die Aneignung von bestimmten Dingen. Und ich glaube, das ist so das verbindende Element, was bei allen durchklingt. Das sind Leute, die sich eben nicht zurücklehnen und sagen, ach, ich warte jetzt mal, bis meine Schulministerin oder mein Kultusminister mir eine Anweisung gibt, was ich zu tun habe, sondern die im besten Fall, würde ich sagen, in die Hände klatschen vor Freude, weil sie sagen, diese Schulministerin in unserem Bundesland, die hat gerade noch keine Idee. Das ist super, weil dann kann ich meine Ideen reinbringen.
Ja, aber weißt du dann auch, das würde mich jetzt interessieren, ganz speziell, sind es dann Lehrer oder Lehrerinnen, die mit einem 1-zu-1-Setting an Endgeräten arbeiten oder sagst du, das ist wurscht, welches digitale Gerät ich zu Hause habe, ob das ein Handy ist, ein Laptop, ein Tablet, ein Computer, wie auch immer. Ist es davon abhängig, wie das dann verläuft?
Ich glaube, das ist die Frage, musst du eher an Sebastian stellen, weil der arbeitet ja.
Sebi, sag du mal.
Ja, ich habe ja eine 1-zu-1-Ausstattung. Ich habe das große Glück, ja. Und ich bin total happy drüber, dass ich vor allem nur ein System habe. Also, dass wir komplett nur auf die iPads setzen. Also vielleicht nur ein Betriebssystem. Das hat uns, glaube ich, gerade in der Corona-Krise ganz schön den Hintern gerettet an einigen Stellen, weil man auch mal eben schnell Hilfe geben konnte. Und man genau wusste, der hat dasselbe Gerät wie ich vor mir und dann konnte man immer eben, also sei es Schüler, sei es Kollege, sei es auch ein Elternteil, auch mal eben schnell beratend zur Seite stehen. Und man konnte so auf die internen Möglichkeiten Geräte zugreifen. Ne? Also wenn du weißt, du hast nur einen Klick und dann hast du die Videokonferenz offen und du weißt, die funktioniert bei allen, weil bei allen sozusagen in der Software mit drinne ist, dann ist das eine super feine Sache. Und ich sag mal, ich gucke immer wieder mal so, ich hatte viele Kollegen, die dann Anfang angerufen haben und gefragt, hey, sag mal, wie macht ihr das denn eigentlich jetzt bei euch? Welches Videochat-Programm kannst du empfehlen? Oder du, ich habe keine Lust mehr, jetzt weiterhin durch Köln, durchs Fehde mit dem Fahrrad zu fahren und da das Papier zu verteilen. Was ja so passiert ist tatsächlich. Also, und das muss man ja auch mal ganz kurz sagen, das ist eine tolle Sache. Also da haben sich Lehrer hingesetzt und haben gesagt, okay, wir haben keine Infrastruktur, also fahren wir halt jetzt selber rum und versuchen, den Schülern irgendwas beizubringen. Und das ist halt das Bildungssystem, was wir halt haben. Das wurde, glaube ich, sag mal, gefühlt in vielleicht ein anderes Land dann verschoben oder in eine andere Zeit verschoben, wo es halt Technologie definitiv noch nicht gab. Ja? Und ich habe eigentlich immer nur die Schüler bewundert. dass die das trotzdem durchgezogen haben. Also meine Schüler, für die war es dann absolut okay, wenn der Herr Funk dann sozusagen nur als kleines Bildchen auf dem Bildschirm erschien und irgendwas erzählte und irgendwelche Aufgaben verteilte. Ja, guck mal, du hättest ja auch einfach sagen können, der Schüler, Entschuldigung, mein WLAN funktioniert nicht oder sonst irgendwas. Oder was auch immer.
Das hat der Schüler zu mir gesagt. Der hat geschrieben, er konnte die Hausübung nicht machen, weil der Akku von seinem Buch war leer. Ja. Hey, ich muss dir Plus vergeben. Ich muss dir Plus vergeben. Ich meine, die Meldung ist genial.
Jede Zeit hat ihre Ausreden, das ist so.
Den Hund gibt es nicht mehr.
Genau.
Ich denke halt, die Frage ist ja sozusagen jetzt, was lernt Deutschland jetzt daraus, was lernt Österreich daraus, oder generell, was lernt Europa jetzt daraus? Ne? Wenn ich mir jetzt so vorstelle, ich hab Verwandtschaft in den USA und da hat jetzt an der Schule, wurde da jetzt einfach mal schnell an jeden Schüler so ein Chromebook ausgegeben, also sprich so ein günstiger Laptop. Dann guckt man nach Deutschland und dann sieht man, dass da Milliarden offen liegen, also Euros, und die möchten verteilt werden, aber keiner kann die abrufen. Armin, du hast ja ein bisschen einen Überblick auch drüber. Denkst du, was ist das Problem denn bei uns? Also warum kriegen wir es nicht gebacken, dass es überall funktioniert?
Naja, ich habe ja den Luxus, dass ich nicht in irgendwelchen föderalen Bildungsstrukturen auf irgendeiner Ebene arbeite, sondern immer draufhauen kann und sagen
sehr
kann,
gut.
Ja, so einer der Punkte ist natürlich, wenn es so viele verschiedene Ebenen gibt, die zuständig sind, gerade auch beim Punkt Digitalisierung, beim Punkt Geräte, Endgeräte, Hilfe für Schülerinnen und Schüler, die eben kein ausreichendes Endgerät haben, kein Netz, das ist natürlich auch wahnsinnig schwer, da einen großen Wurf zu landen. Also wenn ich mir das angucke, für die Schulausstattung ist die Kommune zuständig. Fürs digitale Konzept oder das Lehr- und Unterrichtskonzept in diesem Setting natürlich dann die Schule selbst und die Lehrkräfte, die das umsetzen müssen. Dann habe ich natürlich Landesmittel, die da reinfließen. Ich habe Bundesfördermittel, die da reinfließen. Das macht es auch wahnsinnig kompliziert, da nach vorne zu kommen. Und man sieht das ja jetzt. Ich meine, es gibt schon ja den, würde ich denken, politischen Willen, da auch tatsächlich was zu bewegen. Also zum Beispiel Geräte denjenigen Schülern zur Verfügung zu stellen, die das aus ökonomischen Gründen von zu Hause aus erstmal nicht mitbringen können. Aber diese Idee gibt es seit April. Und jetzt kommen wir so ganz, 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 ganz langsam, also 6 Monate später.
Ich wollte gerade sagen, das ist erst ein halbes Jahr.
In die Phase der Umsetzung, aber des Andenkens der Umsetzung, sagen wir mal. Oder auch die Ankündigung, jede Lehrkraft ein Endgerät oder ein Dienstlaptop, ist ja eine tolle Sache. Aber allein die deutschen Zahlen, 800.000 Lehrkräfte jetzt auszustatten bis zum Jahresende, das wird nicht gehen. Also das ist ein Desaster mit Ansage. Das wirkt, schaffen die einfach nicht.
Es wirkt in den sozialen Netzwerken schon so, als würden sie voll viele Lehrerinnen und Lehrer darüber Gedanken machen, was soll ich jetzt nehmen? Soll ich mal einen Laptop kaufen oder soll ich auf ein Tablet gehen? Und es überlegen schon voll viele, weil das muss ja schulintern, muss das ja keine gleiche Lösung sein, richtig? Jeder Lehrer, jede Lehrerin kann wirklich ihr eigenes Gerät sich wünschen, unter Anführungsstrichen.
Also das entscheidet oder?
Also
der
bei euch zumindest.
Also es entscheidet der Schulträger. So. Wenn jetzt die Stadt sowieso, die hat vielleicht 4 Schulen, ja, und dann sagt die so, wir schaffen jetzt alle Chromebooks an oder wir schaffen jetzt alle iPads an oder für jeden einen schönen HP-Laptop, dann ist das so. Und dann wird auch gar nicht gefragt, ob alle mitarbeiten möchten.
Ja, aber das ist ja wieder doof.
Ja, total. Das ist, glaube ich, das Problem. Da sind so viele Stellschrauben und dann sagt wahrscheinlich die Stadt, aus finanziellen Gründen nehmen wir nicht das Produkt A, sondern das Produkt B. Und die ganzen Lehrkräfte sagen, wir brauchen aber eigentlich A, weil uns das die besten Möglichkeiten bietet. Und die Schüler sagen, dann nehmen wir doch C, das ist, weil alles andere Kacke ist. Also so kommt man einfach auch nicht weiter. Ne?
Und man hatte dann auch keine Freude vielleicht mit einem Endgerät, das nicht seiner Wahl entspricht, weil dann denke ich mir, also okay, dann lass es lieber bleiben. Dann laminiere wieder meine Kärtchen.
Und die Frage dahinter ist ja noch, also wenn ich jetzt einem Lehrer einen Stift schenke, dann kann ich sagen, den Stift, den kann er dann mal nachfüllen, aber den kann er sein ganzes Lehrerleben lang benutzen. Bei so einem Laptop, ne, 2 bis 3 Jahre vielleicht, dann ist der, ne? Also sozusagen, die Frage ist sozusagen, wurde das zu Ende gedacht? Gibt es da noch Geld im Topf dann in 2, 3 Jahren für neue und ja, bekommen Referendare immer das Altgerät, sage ich jetzt mal.
Ja, aber Aber denen würde ja auch gerade die anfangen, hey, lassen wir die doch schön einen schönen Unterrichtsbeginn haben, einen schönen Schulstart haben, weil die gehen noch länger arbeiten als wir. Was sehen wir, sind ja bei den Pensionen.
Aber das hilft dem Gerät auch nichts. Die können irgendwie arbeiten, die brauchen in 3 Jahren oder in 4 Jahren aller spätestens.
Oh mein Gott. Aber jetzt, wie schaut jetzt für dich, ich meine, ihr schreibt also von einer gestärkten Schule nach Corona. Was sind da die Kernforderungen? Wie würdet ihr das beschreiben? Was sind die Anforderungen?
Naja, ich glaube schon, dass Schule sozusagen als einen wichtigen Punkt in der Digitalisierung einfach vorangehen muss. Und das kann nicht so sein, dass wir immer noch wieder zurückkehren in eine Situation, in der viele Lehrkräfte diesem ganzen Digitalkram mit großer Skepsis begegnen und tendenziell erstmal nichts machen oder darauf warten, dass es eine Anweisung gibt oder einen Erlass oder ein Gesetz oder irgendwas, damit sie handeln. Sondern da muss Schwung reinkommen. Und das bezieht sich dann eben auch auf die Ausstattung, das bezieht sich auf die Netzanbindung, das bezieht sich auf didaktische Konzepte. Also alle, die im föderalen System an Schule und Bildung mitwirken, müssen sich da wirklich selber an die Hammelbeine nehmen und loslegen. Und das ist schon grausam genug zu sehen, dass da wie wenig da in den letzten 6 Monaten passiert ist. Also da ist einfach schon wieder so viel Zeit verflossen, in der man wirklich was hätte tun können. Es gibt natürlich die Schulen, die was tun, und es gibt die Lehrkräfte, die was tun, und das ist toll, das zu sehen, und da müssen wir hingucken. Das ist ja so ein Versuch. Ich glaube, der zweite wichtige Punkt ist, dass wir wirklich Schule wieder stärker sehen als sozialen Begegnungsraum und den auch so gestalten und nicht alles davon abhängig machen, was messbare Vermittlungsleistungen oder Vermittlungserfolge sind. Das ist natürlich ein Teil des Systems, völlig klar, will ich auch gar nicht komplett von runter oder so, aber doch auch diesen anderen Teil mit im Blick zu haben, was machen wir da eigentlich gemeinsam in Klassen, was bedeutet es, kollaborativ Aufgaben zu lösen. Was lerne ich, wenn ich mich in einer Gruppe bewege und mit allen Widrigkeiten und Erfolgen, die es in Gruppenprozessen und Gruppenstrukturen immer gibt. Auch das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt. Und ein dritter Punkt, glaube ich, der auch so ein bisschen deutlich wird. Also das erste ist sozusagen, was muss da gedanklich passieren beim Digitalen? Das zweite ist, wie holen wir Gesellschaft stärker auch wieder und Anbindung an Gesellschaft in die Schule rein. Und das dritte ist, glaube ich, wir müssen Schulen auch handlungsfähig machen. Und deshalb ist so dieser Teil im Buch, der sich mit Schulstruktur beschäftigt, kommt da relativ häufig das Wort Schulleitung vor. Weil ich glaube, dass es gut ist, wenn Schulen Ideen haben, wo sie hinwollen, und das wird repräsentiert durch eine Schulleitung, die diese Idee teilt und die dafür begeistert und Engagement dafür zeigt. Und wenn es eine Schulleitung ist, die nur verwaltet, dann kommt diese Schule auch nicht weiter. Also das wären so die 3 Punkte, wo ich sage, da muss was passieren.
Sehr schön. Sehr schön. Was würdest du sagen, für wen ist das Buch jetzt? Also wir machen jetzt mal sozusagen jetzt so zum Finale kommen. Wer soll sich das Buch kaufen? Sind das nur Lehrer oder auch Eltern?
Eltern, sicher.
Also ich würde sagen, das sollte sich jeder kaufen, der das Gefühl hat, an Schule muss sich was verändern. Das können natürlich die direkt Beteiligten sein, das können Eltern sein. Das darf sich aber auch gerne eine Stadtverordnete kaufen in einer kleinen Kommune im Bergischen Land oder sowas. In der Nähe von Köln, die sagt, wir haben bei uns hier am Ort irgendwie 2 weiterführende Schulen. Da können wir nicht irgendwie was besser machen? Und auch da, glaube ich, hoffe ich, bietet das Buch was. Also wirklich ein ganz, ganz buntes Spektrum. Gerne natürlich auch die Kultusministerinnen und Kultusminister in Österreich und Deutschland und der Schweiz und alle, die sich sonst dafür interessieren. Aber ich drehe die Frage mal rum, Sebastian. Wem empfiehlst du das Buch denn? Deinen Kolleginnen und Kollegen oder den Eltern, mit denen du zu tun hast, oder wem?
Ja, also ich habe es natürlich erstmal all meinen Kollegen wärmstens empfohlen, weil ich habe gesagt, dass ich über sie schreibe im Buch.
Ja, das mache ich auch immer so.
Und dass es auch vielleicht besser wäre für sie, wenn sie es besser mal lesen. Dann aber empfehle ich es tatsächlich allen Lehrern, die mich anfragen und sagen, hey, kannst du dich bei uns eine Fortbildung machen zum Thema digitale Bildung? Kannst du was machen zum Thema MINT im Unterricht digital? Also ich habe momentan echt viele Anfragen, das ist echt irgendwie auch toll ist. Ich freue mich drüber. Aber dann sage ich auch, hey, übrigens, es gibt auch dieses Buch und zum Schmökern und so.
Du genießt ja gerade diesen Celebrity-Status.
Nein, es ist kein Celebrity. Ich weiß es nicht. Die Leute schreiben mich ja an. Ich habe ja nicht darum gebeten. Es ist, ich freue mich.
Sebastian kommt gar nicht mehr zusammen mit den Anfragen. Ich bin schon seine Sekretärin.
Na gut, die Anna wird ja auch von vielen Leuten in Österreich mal angefragt. Da gibt es ja einige Projekte, Filmprojekte und ähnliches, habe ich da gehört. Da kommt einiges auf uns noch zu. Na, aber also so, von bitte, daher, ja. Ich glaube, für Eltern ist es auch interessant. Ich weiß nur nicht, ich glaube, Eltern haben ja vielleicht noch so ein anderes Verhältnis noch ein bisschen zur Schule. Ich glaube, natürlich sieht man als Elternteil auch so ein bisschen die Schule so als Dienstleister und hat vielleicht auch sich nicht erstmal im Blick, dass man als Elternteil die Schule voranbringen muss, aber genau das ist es ja. Oft sind es ja die Eltern, die den ersten Anstoß geben.
Die dann, so einen Drive initiieren.
Ja. Man muss da so ein gutes Mittelweg finden als Elternteil, dass man halt eben nicht zu als, ja, sag ich mal, so als Wirker dann rüberkommt, der dann da die vielleicht noch die Lehrer so ein bisschen verkrault oder so, sondern aber so als Impulsgeber. Und ich glaube, dann ist es eher ganz toll, wenn Eltern sich das Buch kaufen, um einfach das Buch dann an Weihnachten oder schon vorher an den Klassenlehrer der eigenen Kinder zu verschenken.
Genau, das finde ich super.
Das ist ja mal eine mega geniale Idee.
Das finde ich auch total gut. 800.000 Exemplare an Lehrkräfte allein in Deutschland verschenken. Das
Bam.
Sofort unterstreichen.
Aber die Frage ist, ob das Buch dann auch automatisch auf die Spiegel-Bestsellerliste kommt oder ob das quasi, weil du Partei bist, weißt du so?
Nee, ich arbeite ja für den Spiegel, aber das würde, wenn sich das so viel verkauft, schon da auch landen. Doch, also das wäre möglich.
Das ist unser Plan. Aber gibt es das auch als E-Book?
Der Hepp Verlag bietet natürlich auch alles als E-Book an, ja klar.
Natürlich. Ja, natürlich verlinken wir alles unter diesem Podcast auch in unseren Shownotes drunter. Man kann es auf Amazon kaufen, man kann es direkt beim Hepp Verlag kaufen oder natürlich auch, was ich auch immer empfehle, in der kleinen Buchhandlung, die
auf jeden Fall
extrem gelitten haben jetzt unter Corona.
Ja.
Weil, also die hatten es schon vorher schwer und die haben es jetzt noch schwerer. Deswegen, wenn ihr ein Buch kaufen wollt, dann zieht die Maske auf und geht in einen Buchladen um die Ecke.
Und ich würde auch gerne einen kleinen Buchladen supporten. Er ist in Linz am Hauptplatz. Ach. Jeder kennt sie aus.
Oh. Auf jeden Fall. Oh.
wer kennt
darf ich auch
nicht?
Noch meine Lieblingsbuchhandlung nennen? Das ist Buchhandlung van Waden in Wermelskirchen am Markt. Gerne da auch kaufen.
Okay. Ja, liebe Österreicher, auf geht's. Ja gut, ich habe das Pech, ich wohne direkt neben einem riesigen Einkaufszentrum und da sind halt dann so größere Buchfirmen drin und dann ist es manchmal so, dann gehst du halt mal eben zu Meierschen. Also es gibt auch andere, aber es ist halt mal auf dem Weg und dann ist das schneller. Deswegen erwähne ich auch nicht so, weil so große Ketten, andererseits ist es überhaupt schön, dass es überhaupt sowas noch gibt wie Buchhandlungen.
De facto ist so, jeder startet nach dieser Podcast-Folge in die Buchhandlung seines Vertrauens.
So sieht es nämlich aus.
Ich bitte darum. Und
schickt das Buch Das Schuljahr nach Corona.
Ja, lieber Armin, vielen lieben Dank für das tolle Interview, dass du Zeit für uns gefunden hast. Und dann viel Spaß gleich beim Aussteigen aus dem Auto und bei allen Projekten, die noch vor dir sind. Das letzte Buch von dir war Fake News, wenn ich mich da erinnere. Was ist das nächste?
Oh, das ist eine gute Frage. Tatsächlich, es gibt so zwei, drei Ideen. Eine davon schließt an das an, was wir jetzt gerade in diesem Buch gemacht haben. Also meine Idee ist schon, dass es sich wahrscheinlich lohnt, in einem Jahr mal zu schauen, was sich denn tatsächlich verändert hat oder vielleicht in anderthalb Jahren. Ich komme dann wieder auf dich zu, Sebastian.
Ja, super, gerne.
Sehr Klasse. Cool. Wir haben es jetzt schriftlich, würde ich sagen. Wir haben es natürlich mündlich. Aber auf Band.
Alles klar. Ja, dann mach's gut.
Hey, danke schön.
Alles Gute auch für euch.
Danke. Ciao, Papa.
Wow, er hat voll die angenehme Stimme.
Ja, oder?
Ja, I love it.
Das ist halt, also wer Armin Himmelrath vielleicht auch schon mal irgendwo gehört hat, das kann ganz gut sein, denn er macht auch viel fürs Radio. Also gerade so für den Westdeutschen Rundfunk oder auch andere Rundfunksender, immer wenn es um Bildung geht. Also das ist wirklich so sein Markenzeichen.
Bildung ist sein Ding.
Bildungswissenschaft, das ist genau sein Ding. Und da ist er auch wirklich auch eine Koryphäe und eine Größe. Und ich bin wirklich sehr froh, dass wir ihn jetzt gerade bei uns haben konnten.
Ja, und ich bin froh, dass in dem Buch verschiedene Seiten beleuchtet werden. werden. Also nicht nur Lehrer. Wieso lachst du?
Beleuchtet von einer Lampe? Was, Anna?
Ja, von, beleuchtet. In einem Buch voll. Habe ich gesagt, Lampe?
Ach, du meinst, von den Seiten der Corona, das wäre Seiten des
Buches. Nicht nur die Lehrerinnen und Lehrer oder irgend. Ja. Weißt du, es sind unterschiedliche Aspekte.
Das stimmt.
Das ist doch immer was anderes, nicht immer nur von einer Seite.
Das ist auf jeden Fall so. Ich dachte gerade so, hä? Wovon redet
sie? Was redet sie?
Was redet sie eigentlich? Ja. Aber liebe Leute, wie gesagt, es ist jetzt keine richtige Werbung, aber irgendwie doch, weil ich finde, für Bücher sollte man immer Werbung machen.
Ja.
Und gerade bei so einem Thema ist ja vielleicht ganz interessant, auch mal, was haben andere zu erzählen. Ich denke mal, durch unseren Podcast direkt ja auch schon sehr, sehr viel mit, aber hey, so ein Buch, das ist noch was anderes.
Ja, und neulich hat uns auch ein Papa angeschrieben. Ach. Also das finde ich richtig cool, dass eben auch nicht nur Lehrerinnen und Lehrer unseren Podcast hören, sondern normale Menschen auch.
Ja gut.
Nee, ich liebe uns, ja.
Ja, du hast recht, Anna.
Aber wir sind ein eigenes Volk. Hey, aber jetzt erzähl ganz kurz nur zu deinem Kapitel. Was ist der Titel?
Digitales Lernen neu gedacht. Und da erzähle ich tatsächlich einfach mal
Surprise.
Auf ein paar Seiten sind es in diesem Buch. Ich zeige gerade mal eben 1, 2, 3, 4, 5,
du kannst es vorhin 6, einfach 7, ausrechnen. Es steht 8, im Inhaltsverzeichnis.
Erzähle ich einfach mal so ein bisschen,
wie
es an meiner Schule eigentlich abging. Also was... Wie war das damals, als dann das hieß, dass plötzlich die Schule zu sein soll und wie das uns ergangen ist tatsächlich so? Also ich so aus meiner Sicht als Lehrer wirklich mal so ein, ja.
Also aus Lockdown, die Lockdown-Erfahrung genau, schreibst also, du quasi.
Das fängt quasi damit an, dass wir am 13. März damals in Deutschland dann hörten oder in NRW erfahren haben, dass wir an dem darauffolgenden Montag keine Schule mehr quasi im Präsenzunterricht haben, sondern das irgendwie anders machen müssen. Ja.
Ihr habt ja dann auch so eine Krisensitzung gemacht, gell?
Genau.
Kurz einmal.
Also ja, wir haben das direkt an dem Tag dann auch gemacht, an dem Freitag dann auch direkt eine Sitzung gehabt und dann überlegt, wie wir das machen und hatten relativ schnell gute Ideen und haben die dann umgesetzt und haben wir dann trotzdem ein paar Tage trotzdem gebraucht, bis wirklich erstmal alles lief. Und ich finde, es ist immer gut, wenn man aus Fehlern anderer lernen kann. Ja, es ist ja wirklich so, ne? Du liest das jetzt so durch und dann siehst du, okay, guck mal, hier beim Sebastian, da hat das und das nicht funktioniert, ne? Oder es gab dieses Problem und so weiter. Ja, und dann natürlich, wie es sich gehört, habe ich noch so ein paar Forderungen am Ende auch noch drin, was ich mir wünsche, wo ich sage, da muss es hingehen, ja.
Ich würde es ja auch voll cool finden, wenn er tatsächlich dann ein zweites, also wie sagt man, ein zweiter...
Na? Ja, also Nachfolger.
Die Fortsetzung, ja, genau. schreibt, genau, was hat sich dann tatsächlich verändert? Eben. Was wurde umgesetzt von diesen Forderungen?
Was ist jetzt neu, was ist anders? Wo kann die Reise hingehen? Ja. Ich bin super gespannt.
Mir gefällt das so gut mit diesem sozialen Gestaltungsraum. Ich glaube, so hat er es genannt.
Ja.
Ich hoffe, wir haben das richtig gemerkt. Oh, ja.
Schule ist einfach mehr als einfach nur so ein Trichter, wo Wissen reinkommt. Das wissen wir alle.
Ja, danke schön.
So sieht es nämlich aus. So, und mit diesen tollen, tollen Schlussworten kommen wir jetzt zu Anna, denn sie hat noch ein paar weise Worte, diese Österreicherin.
Ja, es bleibt natürlich alles wieder an uns Lehrerinnen und Lehrern hängen und an den Eltern und an allen Beteiligten. Deswegen würde ich sagen, lasst uns was bewegen, packen wir's an.
Ja, das ist...
Ich hoffe, du verstehst den letzten...
Ich werde es von Google übersetzen lassen.
Von Siri. Hey Leute, ab in die Buchhandlung.
Ganz genau. Und guckt unter den Shownotes nach oder bei uns in sozialen Medien. Wir verlinken das Buch. Und euch jetzt so schöne Herbstferien, wenn ihr sie habt. Und ansonsten haltet durch, bleibt gesund. Tschüss.
Yes, ciao.